Volkskrankheit in Anführungsstrichen Nummer eins ist ja neben Rückenschmerzen die Depression. Also es erkranken super viele Leute irgendwann in ihrem Leben an der Depression. Die kann natürlich auch wieder verschiedene Gesichter haben. Also es gibt Leute, die chronisch krank sind, wo es wirklich, wirklich lange dauert. Es gibt Leute, die haben eine depressive Episode, therapieren die und sind danach ganz die alte. Es gibt rezidivierende Depressionen. Das sind Depressionen, die immer wiederkehren. Ähnlich dazu ist ja die bipolare Störung, wo nicht nur die Depression immer wiederkehrt, sondern sich abwechselt mit manischen Phasen. Das ist so das Spektrum Depressionen. Dann gibt es ein großes Spektrum der psychotischen Störungen, also Psychosen von Schizophrenie etc. Die Persönlichkeitsstörungen gibt es, also da wäre gerade die Borderline-Störung, die eigentlich so ganz richtig emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ heißt. Dann gibt es noch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typ. Dann natürlich Essstörungen, wo es sich dann auch nochmal sehr krass auf den Körper, also auch sehr sichtbar auf den Körper überträgt. Was auch mit dem Körper zu tun hat, sind die ganzen psychosomatischen Störungen, also Leiden, wo keine organische Ursache feststellbar sind. Das fängt an bei Phantomschmerz und hört in den vielfältigsten Sphären wieder auf. Ich glaube, das ist so das Gängigste, womit man direkt oder indirekt wahrscheinlich irgendwann mal in seinem Leben zu tun haben wird.
Das ist ja so eine grobe Übersicht, aber wenn ich jetzt tatsächlich jemanden kenne, der irgendwas davon hat, dann ist es logischerweise wahrscheinlich sinnvoll, sich dazu noch mal intensiver zu informieren.
Auf jeden Fall. Es ist super wichtig, die Erkrankung zu verstehen. Da muss man wirklich auch schauen, woher man die Informationen bekommt. Oft sind irgendwelche Ratgeber oder Wikipedia-Einträge gar nicht mal so hilfreich. Psychische Störungen und Erkrankungen, man kann sie klassifizieren in verschiedene Bereiche, die ich zum Beispiel gerade genannt habe. Aber sie wirken sich trotzdem immer individuell auf, weil wir Menschen ja auch individuell sind. Deswegen ist es meiner Meinung nach immer sehr wichtig, im Dialog mit der Betroffenen rauszufinden oder sich erklären zu lassen, was eigentlich gerade Phase ist, wo Struggles sind, wie die Gefühlswelt ist, weil auch eine Depression fühlt sich nicht bei jedem gleich an.
Wenn ich jetzt mir das so vorstelle, so jemand hat jetzt einen Verdacht oder es fällt irgendwann mal im Gespräch so, dass irgendein Freund, eine Freundin irgendeine von diesen Krankheiten haben könnte. Wie mit dieser Situation umgehen? Also, weil diese Überklassifizierung ja auch schnell passieren kann und gleichzeitig will man aber auch wissen, womit man zu tun hat.
Na klar, also solange ihr keine TherapeutInnen seid, seid ihr nicht die Person, die die Diagnosen stellen. Das ist ganz wichtig. Ihr seid die FreundInnen und ihr seid die parteiliche, emotionale unprofessionellen Ebene, wobei das dann eben in dem Fall überhaupt nicht abwertend ist, sondern ihr seid einfach auf einer anderen Basis mit der Betroffenen. Menschen in psychischen Ausnahmesituationen haben unter Umständen eine andere Wahrnehmung der Situation und haben andere Gefühls- und Denkmuster. Ihr als im besten Falle nicht psychisch vorerkrankte Menschen habt unter Umständen eine komplett andere Sicht auf die Situation. Und es ist sehr wichtig, da eure eigenen Ansprüche nicht auf die betroffene Person anzuwenden, weil für die ist wahrscheinlich gerade etwas ganz anderes wichtig und etwas ganz anderes triggernd, etwas ganz anderes unwohlsam verbreitend. Relativiert das nicht, sondern nehmt die Leute in ihren Erfahrungen und Empfindungen ernst. Betrachtet Menschen als die Expertinnen ihrer eigenen Situation. Wenn die Betroffene schon den Verdacht äußert, naja, ich könnte das und das haben, dann ist ja schon mal so viel passiert, dass man nicht komplett im Dunkeln stochert. Also da ist man ja schon mal einen ziemlich großen Schritt nach vorne gegangen. Da würde ich empfehlen, sich über die Diagnose zu informieren und auch vor allem wirklich zu einer am besten vertrauten Ärztin gehen. Am besten ist es natürlich, wenn man eine Hausärztin hat, der man vertraut, weil die dann auch überweisen kann zu Therapieangeboten. Aber es ist wirklich sehr wichtig, dass man keine Ferndiagnosen oder Fremddiagnosen stellt.
Aber da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, was kann ich überhaupt als nur befreundete Person, die jetzt auch nicht irgendeine professionelle Ausbildung in irgendeine Richtung hat, eigentlich tatsächlich tun?
Also ganz wichtig ist zu sehen, wenn die Person schon so einen Verdacht äußert, immer ernst nehmen. Psychische Erkrankungen, auch wenn man sie oft nicht sieht, sind immer eine ernstzunehmende Erkrankung, die behandelt werden müssen, und zwar professionell behandelt. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, naja, stell dich nicht so an, anderen geht's viel schlechter, das ist doch nur eine Phase, du willst nur Aufmerksamkeit. Ich würde mal die Gegenfrage sagen, naja, ist es denn so schlimm, Aufmerksamkeit zu bekommen? Das ist ja, wenn man sich öffnet, sei es aktiv oder passiv, dann ist das ja immer eine Form von Hilferuf. Und zwar eine Form von, ich kann das irgendwie gerade nicht selber handeln und ich brauche Unterstützung. Und wem soll ich mich denn als erstes anvertrauen, wenn nicht meinen engsten Freundinnen? Was für euch total wichtig ist, wenn ihr eine befreundete Person habt, der es psychisch sehr schlecht geht, es gilt trotzdem, ihr müsst euch als erstes immer zuerst selbst schützen. Weil wenn ihr krachen geht, dann hilft es der Person auch gar nicht mehr. Ihr müsst euch fragen, wo sind meine Grenzen, und die bitte auch offen kommunizieren. Ansonsten ist natürlich immer sehr wichtig, die Person nicht auszugrenzen. Und wenn sie zum 10. Mal absagt, dann ladet sie bitte trotzdem wieder ein. Ihr könnt nicht wissen, was in der Person vorgeht. Das weiß die Person oftmals nicht mehr selber. Gerade bei psychischen Erkrankungen ist ja die Stigmatisierungsgefahr sehr, sehr hoch. Man hat sehr schnell das Gefühl, eine Last für andere zu sein, anstrengend für andere zu sein, die Stimmung runterzuziehen, nichts mehr zur Freundschaft beitragen zu können.
Ich würde da ganz kurz einhaken, weil du gerade gesagt hast, dass man offen kommunizieren soll, auch praktisch, was die eigenen Grenzen sind, wann es zu viel wird zum Beispiel. Kann sich das nicht praktisch dann wieder gegenseitig verstärken? Und das will ich ja eigentlich auch vermeiden. Also, dass praktisch diese offene Kommunikation dazu führt, dass man wiederum keine Last sein will, dann immer stärker wird auf, man verschließt sich praktisch auch den Unterstützungsversuchen.
Na klar, diese Gefahr besteht immer. Wir sind Menschen und wir wollen Freundschaften aufrechterhalten. Ich glaube, es ist sehr entscheidend, wie man das kommuniziert. Wichtig ist, dass ihr offen seid und nicht so Sätze fallen wie, naja, aber ich will jetzt einfach mal Spaß haben und du ziehst die Stimmung runter. Ihr könnt trotzdem immer sagen, ey, das ist mir gerade zu viel, das ist etwas, mit dem ich nicht mehr umgehen kann. Ich bin aber trotzdem an deiner Seite und suche mit dir Therapieangebote oder ich bin morgen wieder für dich da und wir machen was Schönes. Also es ist wichtig, einfach immer Perspektiven zu geben, wenn man selbst mal gerade nicht kann.
Zur stigmatisierenden Sprache auch. Es ist natürlich auch irgendwie häufig ein Problem, weil sich ja da praktisch auch gesellschaftliche Erwartungen und vielleicht auch einfach unbedachte Formulierungen aufeinandertreffen sozusagen.
Klar, und das ist was, wo ihr auch sehr gut präventiv handeln könnt. Es gibt ja total viele blöde Wörter, wie zum Beispiel, die ist wahnsinnig, der ist vollkommen verrückt oder der muss in die Klapse. Das sind alles Wörter, die potenziell stigmatisieren. Am besten geht ihr damit um, wenn ihr das schon im Keim erstickt, auch in eurem Freundinnenkreis, wenn jemand solche Wörter sagt, einfach darauf hinweisen, hey, das ist gerade nicht so cool, weil genau dem zu widersprechen, öffnet erst einen sicheren Raum für eine Person, das anzusprechen, dass es ihr nicht gut geht.
Das dürfte ja auch jetzt also zumindest mein Eindruck, ist das ja auch in letzter Zeit ein bisschen sensibler geworden, was das Ganze angeht. Schafft es dann auch insgesamt mehr Freiraum, dass auch sowas vielleicht auch innerhalb von Freundschaften überhaupt thematisiert werden kann?
Ich glaube schon. Ich verfolge diesen Diskurs mit gemischten Gefühlen. Also es gibt einerseits Sachen, die total super sind, dass die Leistungssportlerin sich zum Beispiel zurückgenommen hat, weil sie einfach psychisch nicht gut ging. Gefahr natürlich da, dass es halt immer Menschen gibt, die Trottels sind und dann sagen, naja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Die Gefahr gibt's immer. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man heute viel sensibler darüber redet und das auch viel mehr anerkennt. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, dass gerade der Kapitalismus einfach am liebsten alles mit Selfcare und einem Duftteelicht und einem Badezusatz lösen möchte und mal ein bisschen Yoga machen und ein bisschen meditieren. Das beobachte ich wirklich mit sehr, sehr besorgten Gefühlen, weil das einfach nicht die Wurzel des Problems anpackt. Also eine Depression, klar, es kann total helfen, Sport zu machen, rauszugehen, Ernährungsumstellung, sich Zeit nehmen für sich, das ist alles gar keine Frage, aber das ersetzt keine Therapie, das ersetzt keine medizinische Behandlung. Und ich habe das Gefühl, dass es manchmal wirklich so dargestellt wird, als müsste man einfach mal wieder seine innere Mitte finden und dann geht man wieder glücklich durchs Leben.
Heißt der Rückschluss wiederum für Unterstützung im Freundeskreis, daraus wäre so ein bisschen die Überlegung, nicht zu animieren, Dinge zu tun, damit man wieder leistungsfähig ist, sondern zu sagen, so, das würde dir gut tun und auf die Sachen zu achten.
Genau, also gerade in zum Beispiel schweren depressiven Episoden sollte der Fokus nicht darauf liegen, und wie wirst du wieder fit, damit du morgen wieder auf Arbeit kannst, sondern es geht darum, einen Weg aufzuzeigen und die Begleitung für einen Weg aufzuzeigen, wie man da auch langfristig wieder rauskommt, und zwar um der eigenen psychischen Gesundheit willens. Und da wirklich nochmal mein Appell an alle Menschen, sowohl Betroffene als auch UnterstützerInnen, seid geduldig, das dauert und das dauert unter Umständen mehrere Jahre und das kann auch sein, dass die ersten 1-2 Therapien nicht anschlagen. Und das ist super frustrierend für alle Beteiligten. Aber das sind einfach sehr komplexe Krankheiten, die unter Umständen einfach wirklich mehrere Jahre brauchen, um, naja, wieder wegzugehen ist schwierig. Also es gibt ja viele Leute, bei denen geht eine Depression wieder weg. Aber gerade wenn wir vom Bereich Persönlichkeitsstörungen reden, da sagt ja schon der Name, naja, es gibt eine, naja, Störung ist jetzt auch wieder so normativ, ne? Aber es gibt einfach etwas in der Persönlichkeit, das es dir verdammt schwer macht, in dieser so genormten Welt, die wir gerade nun mal haben, zurechtzukommen. Und das bedeutet in sehr, sehr vielen Fällen, dass das einfach ein Leben lang ist. Das bedeutet nicht, dass es dir ein Leben lang scheiße geht. Und das bedeutet für UnterstützerInnen nicht, dass sie ein Leben lang 100% Unterstützung leisten müssen. Das Gute ist ja, dass die meisten psychischen Erkrankungen therapierbar sind. Aber man muss unter Umständen damit rechnen, dass es ein langer Weg ist und dass es vielleicht auch immer wieder Rückschläge gibt. Aber wichtig ist einfach, die Leute nicht alleine zu lassen und denen nicht das Gefühl zu geben, du störst.
Du hast jetzt auch drüber gesprochen, dass praktisch der Kapitalismus beziehungsweise auch einfach die Normen, die in unserer Gesellschaft existieren, da problematisch sind. Was für eine Perspektive bräuchte es denn eigentlich, um dann andere Herangehensweise zu haben, was gerade solche Erkrankungen angeht?
Weniger Leistungsdruck, weniger Arbeitszeit bei vor allem Lohnausgleich. Und jetzt komme ich schon wieder so ein bisschen in politische Sachen.
Ich präzisiere mal praktisch nochmal ganz kurz, vor allem in Bezug auf, wie wir über so einen engen Freundeskreis hinausgehen und unser eigenes Umfeld strukturieren. Wenn ich jetzt irgendwie ein Festival am Wochenende organisiere, denke ich das Ganze mit und wie?
Es gibt schon vereinzelte Gruppen und OrganisatorInnen, die so eine Art Awareness für Mental Health Strukturen auf ihren Veranstaltungen geschaffen haben. Da würde ich sehr darauf bestehen, dass Menschen sich davor wirklich so ein bisschen mit Bewältigungsmechanismen auch auseinandergesetzt haben und nicht einfach das machen, wo sie denken, naja, das könnte jetzt vielleicht helfen. Was ich super sinnvoll fände, jetzt auch in Organisationen, Strukturen, Festivals, Akademien, Pläne und so weiter, ist, sich einen Skills-Koffer anzuschaffen. Das ist was ganz Praktisches und es ist einfach ein Sammelsurium an Gegenständen, die bei innerer Anspannung helfen können. Also das geht von angenehmem Duft bis hin zu scharfem Duft, scharfes Essen, Therapieknete, Gummibänder, Phenalgonsalbe. Also Phenalgonsalbe und Gummibänder sind so Sachen, wo man sich körperliche Reize, die schmerzend sind, setzen kann, die aber langfristig nicht schädlich sind. Also da findet man super viele Anregungen im Internet. Und ich fände es echt super, wenn bei jedem Treffen, bei jedem Festival einfach mal sowas am Start wäre.